Herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel von MTB Vanlife Diaries. In dieser Episode werden wir euch erstmal berichten, was in den letzten 5 Monaten bei uns passiert ist. Also seitdem wir von unserer Reise zurück sind und seitdem wir Staffel 1 des Podcasts beendet haben. Außerdem stellen wir euch dann noch 2 Spots in der Toskana etwas ausführlicher vor, und zwar den Monte Argentario und die Insel Giglio. Viel Spaß bei dieser Folge. Take me out, hallo und herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, dem Bucketride Podcast. Dein Podcast rund um Mountainbiken, Vanlife, Reisen und Camping.
Wir teilen persönliche Erfahrungen, hilfreiche Tipps zu Mountainbike-Regionen, Trails und Übernachtungsplätzen im Camper. Wir sind Claudia
und Roman
von Bucketride. Schön, dass du dabei bist.
Wir sind back.
Hallo, wir sind wieder da.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Ich glaube, wir haben zwar die erste Staffel gar nicht so richtig beendet, offiziell.
Wer sagt das?
Irgendwie hat es sich für mich so angefühlt.
War doch die Abschlussfolge.
Ja. Aber irgendwie war es so ein, es war irgendwie nicht so ein harter Cut. Aber das ist vielleicht auch gut so.
Ja, muss ja nicht.
Muss ja nicht.
Wir machen weich weiter.
Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da mit der zweiten Staffel. Nachdem uns zahlreiche Nachrichten erreicht haben, dass wir den Podcast fortführen sollen.
Postkarten?
Habe ich gesagt Postkarten?
Nein, was? Aber es kam eine Postkarte.
Ach so. Ja, unter anderem, es kam eine Postkarte, es kamen Kommentare, hauptsächlich von einer und derselben Person. aber allein dafür haben wir gedacht, lohnt sich's weiterzumachen.
Ja. Naja, ein paar waren es schon, aber hauptsächlich eine.
Eine Person war sehr
hartnäckig.
Vielen
Dank dafür, du hast uns sehr motiviert.
Auf jeden Fall. Es ist nicht, wir haben das gesehen, es ist angekommen und wir wissen das sehr zu schätzen. Dementsprechend geht's jetzt weiter. Ja, womit eigentlich? Also, wer die Teaser-Folge für die Staffel 2 noch nicht angehört hat, der kann das gerne tun. Wir haben eine ganz kurze Teaser-Folge aufgenommen, so eine Art Trailer, wo wir möglichst kurz und knapp versuchen zu beschreiben, worum es im Podcast in Zukunft gehen wird. Wer das noch nicht gehört hat oder wen das interessiert, der kann sich das gerne nochmal reinziehen. Irgendwo ganz oben bei Spotify unter Trailer findet man das. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen ist, bei Apple Podcasts oder so. Wahrscheinlich auch irgendwo separat gibt es diesen Trailer, diese Teaser-Folge. Ja, wir haben gedacht, wir möchten ganz gerne nochmal ein bisschen Revue passieren, ein bisschen Revue passieren lassen und so einen Übergang gestalten vom letzten Jahr ins diese Jahr, in dieses Jahr, weil da doch ein bisschen Zeit vergangen ist.
Ein halbes Jahr ist vergangen.
Es ist echt
seit
krass.
Seit wir von der 6-monatigen Reise durch Europa wieder zu Hause angekommen sind.
Also noch nicht ganz 6 Monate, oder?
Ja,
also
fast.
Warte mal.
5.
Wir sind 5 Monate sind's, oder? Ziemlich genau. Ja.
Ja, Ende August sind wir jetzt.
Ende August, jetzt haben wir quasi Ende Januar. Naja, eigentlich ist Anfang Februar. Aber ja, es sind gute 5 Monate vergangen. Crazy. Fast genauso lang wie die Zeit, die wir unterwegs waren. Wie sind dir die letzten 5 Monate vorgekommen? Also schneller oder langsamer vergangen wie die Zeit auf der Reise?
Ich glaube schneller.
Du glaubst?
Schneller.
Definitiv. Also ich finde auch viel schneller vergangen.
Also ich meine, wir hatten erstmal auch nicht viel Zeit einzukommen, aber das haben wir ja in der Abschlussfolge, glaube ich, auch erzählt.
Ja.
Wir waren erstmal direkt in der Toskana, hatten da noch ein Camp, sind dann weiter zu unserem Festival, das Bucketride Festival. Von da dann eigentlich nochmal kurz heim und weiter in Urlaub nach Finale Ligure. Und dann war es eh schon Mitte November und schwuppdiwupp war Weihnachten. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist.
Ja, es ging echt ratzfatz. Ja. Ja, irgendwie, woran liegt denn das? Was glaubst du, woran das liegt, dass die Zeit hier zu Hause so viel schneller vergeht wie unterwegs? Weil als wir unterwegs waren, hatte ich schon das Gefühl, dass die Zeit extrem schnell vergangen ist, weil also wir ja schon einfach auch sehr viel unternommen haben. Wir hatten halt, naja, es klingt irgendwie blöd zu sagen, wir hatten so wenig Zeit. Das stimmt nicht. Abgesehen, wir hatten wenig freie Zeit, abgesehen von den Dingen, die wir ja unternommen haben. Also weißt du, was ich meine?
Ja, also, aber du es hast war nicht mehr gesagt, viel Zeit die Zeit übrig. Unterwegs ist auch schnell vergangen. Also
ist auch schnell vergangen.
Was war schneller vergangen?
Na hier.
Hier ist schneller, findest
also,
du auch.
Ja, ja. Die Zeit unterwegs ist auch schnell vergangen, aber die Zeit hier ist halt noch schneller vergangen. Jetzt
ja,
rückblickend betrachtet.
Ich finde, unterwegs haben wir halt, klar, ist auch schnell vergangen, aber da haben wir halt unglaublich viel erlebt. Und hier zu Hause vergeht sie irgendwie schnell und man erlebt nicht so viel und hat die ganze Zeit eher das Gefühl, man schafft nichts.
Ja, liegt es vielleicht einfach daran, dass man, also wenn man jetzt so viele neue Dinge erlebt, neue Erfahrungen sammelt, neue Erlebnisse macht, an neuen Plätzen ist, so alles immer neu ist, einfach diese, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Dass es vielleicht einfach daran liegt, dass die Zeit sich dann rückblickend betrachtet doch länger anfühlt wie der Alltag, weil im Alltag sich doch alles dann, naja, hier halt irgendwie schon wiederholt. Ne? Da passiert dann jetzt halt natürlich nicht so viel Neues wie jetzt auf so einer Reise.
Ja.
Ist irgendwer vielleicht Psychologe und kann die Frage beantworten?
Also ich finde immer, wenn man sich viel vornimmt, vergeht die Zeit viel schneller, wie wenn man sich weniger vornimmt. Also wenn ich mir jetzt eine riesen To-Do-Liste schreibe, dann schaffe ich halt die natürlich nicht. Und dann denke ich, boah, der Tag war viel zu kurz, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Wenn ich mir jetzt wenig vornehme, dann fühlt sich der Tag viel, viel länger an. Jetzt weiß ich natürlich nicht auf der Reise, ja, ich meine, wir haben uns viel vorgenommen im Sinne von neue Orte entdecken, aber wir haben uns, glaube ich, pro Tag nicht so viele To-Dos vorgenommen, oder? Vielleicht liegt es daran. Naja.
Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn jemand Psychologe ist und die Frage beantworten kann, sehr gerne. Wir laden dich auch gerne mal in unseren Podcast ein. Dann können wir das ausführlich diskutieren.
Ja.
Oder? Erzähl doch mal was. Naja, auf jeden Fall möchte ich tatsächlich nochmal, ich bin ja bekannt dafür, wer mich noch nicht kennt, ich bin bekannt dafür, A, auszuschweifen in dem Moment, aber auch auszuschweifen in die Vergangenheit. Einfach mal so komplett aus dem Zusammenhang. Und um dieser Eigenschaft treu zu bleiben, möchte ich das jetzt auch wieder tun. Und zwar, die Claudi hat mich gefragt, du Claudi, ja, du hast mich gefragt, ja,
ja,
in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, ob es die vorletzte war, es ging auf jeden Fall um Norwegen, hast du mich überrumpelt. Du hast mich total überrumpelt mit deiner Frage, die ja total leicht ist.
Vielleicht, wer es gehört hat, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass manchmal, wenn ich dem Roman Fragen gestellt habe, da war er dann so schockiert, dass er sich nicht auf die Frage irgendwie vorbereiten konnte.
Ja.
Dass er dann fast ein bisschen zwider geworden ist.
Ja, das war ich. Das war auch gemein. Und zwar die Frage, es waren zwei Fragen. A, also Frage 1, war drei Dinge, also ich weiß, ich kann die Frage wahrscheinlich jetzt nicht mehr so eins zu eins wiedergeben, wie du sie gestellt hast, aber es ging um drei Dinge, die ich gefeiert habe, dabei zu haben oder die ich wichtig fand, auf der Reise dabei zu haben.
Ja.
Ja. Und jetzt habe ich mir drei Dinge rausgesucht. Und vor allem habe ich mir drei Dinge rausgesucht, die wir nicht von Anfang an dabei hatten, sondern die wir uns dann unterwegs besorgt haben.
Okay, da bin ich gespannt.
Bist jetzt gespannt,
ja,
gell? Also ich hatte jetzt lange Zeit drüber nachzudenken und habe natürlich
nur ein halbes Jahr
und habe natürlich schon an diesen Antworten gefeilt. Ich habe auch, jetzt weiß ich, warum die Zeit so schnell vergangen ist im letzten halben Jahr, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, mich auf diese Antworten vorzubereiten. Und zwar Nummer 1, die Schlafmaske.
Die Schlafmaske.
Die Schlafmaske in
Norwegen.
Ich
hatte keine auf, kein einziges
du nicht.
Mal.
Ich habe die aber regelmäßig aufgehabt. Ich habe die auch echt gefeiert.
Warum?
Ja, weil es dann halt schön dunkel war. Also es war ja in Norwegen dann oft viel hell, lang hell und nur kurz dunkel. Und ich habe die regelmäßig aufgesetzt und fand das voll gut.
Stimmt. Und die hattest du unterwegs gekauft oder wo kam die her?
Ja, die hatte ich unterwegs in irgendeinem, in so einer Art Apotheke gekauft. Und da gab es nämlich, ich hätte auch zwei gekauft, aber es gab nur noch eine. Deswegen habe ich nur diese eine gekauft.
Okay, okay.
Aber nachdem du nie das große Bedürfnis hattest, eine aufzusetzen, war es jetzt auch nicht notwendig, nochmal nach einer zu suchen.
Okay.
Genau.
Nummer zwei?
Nummer zwei ist das Smidge Spray.
Ja, das
also,
war natürlich schon ganz nice, ja.
Wir hatten ja tatsächlich eigentlich relativ viel Glück. Achso, aber das haben wir ja gar nicht in Norwegen gekauft. Das haben wir in...
Ja, egal wo, das ging ja auch nicht um Norwegen.
Ich glaube, es ging gar nicht zwangsweise um Norwegen. Nee.
Also Smidge Spray, das war gar kein Spray, das war so ein Gel. Das war gegen diese Mücken in Großbritannien, gegen diese ganz kleinen.
Ja, aber das konnte man doch sprühen.
Mm-mm.
Doch.
Nee, das war doch so ein Gel, so wie so eine Creme, so eine bisschen flüssigere Creme.
Ja, aber zum Sprühen. Ja, ja.
Ja?
Sicher, ganz sicher. Weil wir haben damit die Dachluken eingesprüht. Und nicht eingerieben oder so. Ja, also es war auf jeden Fall, es ist schon so, es ist kein Gel, es ist jetzt aber auch nicht super flüssig, sondern es ist schon eher so ein bisschen cremig.
Ja.
Aber trotzdem zum Sprühen. Wie so ein Sonnenmilch. Milchspray.
Ja.
Also Sonnencremespray.
Ja, genau.
Genau. Und das haben wir tatsächlich gar nicht, also wir haben es ja ganz gut erwischt. Wir hatten relativ viel Glück, dass wir jetzt nicht so viel Midges und so weiter hatten. Aber ab und zu haben wir es dann doch verwendet und es hat sehr gut funktioniert. Und das war auf jeden Fall gutes zu haben.
Ja.
Genauso wie der Hut mit diesem Mückennetz, mit diesem Mitschnetz, aber das haben wir nie.
Den haben wir nie benutzt, ja. Aber gut, den
aber
zu haben.
Es war gut, den zu haben.
Okay. Nummer drei.
Nummer drei. Narbenlager. Narbenlager. Also Narbenlager. Für die Laufräder.
Boah, das war wild, ja.
Es war nämlich eine ganz schöne Challenge, da die richtigen Lager zu finden.
Ja, das lag
vor
Lager aber auch dran.
Das Lager lag nämlich
das Lager daran. Lager war. Es lag aber auch daran, dass die Synthase-Laufräder halt so eine ganz spezielle Lagermaße.
Dimensionen hatten. Ja.
Ja, genau.
So ein ganz eigenes. Ich glaube auch tatsächlich, dass eigentlich nur deins davon betroffen war, oder?
Ja.
Aber das war eine Challenge auf jeden Fall, eins zu bekommen, beziehungsweise wir haben gar keins bekommen. Wir haben uns ja dann von unserem
Retter in der Not,
von unserem Fahrradhändler des Vertrauens, Grüße gehen raus an Stefan von Stefans Bikeladen in Ampfing. Der hat uns ein Lager geschickt nach Frankreich noch, ne?
Ja.
Bevor wir dann auf die Fähre nach Großbritannien rüber sind. Und es hat uns dann auch wirklich im letzten Moment noch erreicht.
Wir hatten eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass es noch rechtzeitig kommt, weil wir mussten zur Fähre und waren schon ausgecheckt aus dem Campingplatz, wo wir es hinschicken haben lassen. Und da haben wir gesagt, jetzt warten wir noch eine halbe Stunde. Und als wir dann echt los mussten, kam die DHL-Frau angefahren und dann habe ich sie direkt aus dem Auto raus das Lager abgenommen und wir sind zur Fähre.
Auf jeden Fall waren wir sehr glücklich, dass wir dann so ein Lager hatten. Wir hatten, glaube ich, auch gleich zwei bestellt, logischerweise. Sicher ist sicher. Auf jeden Fall, das war auch gut, das dann dabei gehabt zu haben für die Zukunft. Aber das nächste Mal am besten von Anfang an die Lager entsprechend dabei haben. Ja, genau.
Ja, das waren drei.
Das waren drei
gute
Dinge.
Dinge, ja,
drei
nützliche
Dinge.
Definitiv.
Und dann hattest du mich noch nach drei Trails gefragt. Die drei besten Trails. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das auf Norwegen bezogen oder war das auch auf allgemein bezogen?
Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn dir jetzt 3 eingefallen sind, dann hau sie raus.
Ja, mir sind jetzt 3 zu Norwegen eingefallen, deswegen
okay.
Beantworte ich die.
Passt.
Oder soll ich es anders beantworten?
Du kannst, ich kann ja in einem halben Jahr nochmal fragen, wenn du magst.
Ja, also ich beantworte das jetzt folgendermaßen. Achtung.
Alarm. Trommelwirbel.
Also, Norwegen. Ich beantworte jetzt einfach mal die Norwegen-Trails. Einmal der Trail in Kongsberg. Kongsberg, westlich quasi von Oslo. Ein Skigebiet. Und da haben wir einen richtig nicen Secret Trail quasi gefunden. Der war nirgends wirklich auf der Karte. Und der war richtig cool. Da habe ich mir meine Kurbel abgebrochen. Direkt am Trailende, Gott sei Dank. Ich habe mich schon richtig geärgert. Also es war so oder so ärgerlich. Ich hatte aber richtig Glück, weil nichts passiert ist. Also man hätte dann auch stürzen können und so. Aber alles safe. Und ich habe mich in dem Moment richtig geärgert, weil ich mir dachte, boah, jetzt fahren wir diesen geilen Trail und ich kann den jetzt nicht weiterfahren. Das war so mein erster Gedanke eigentlich.
Aber er war eigentlich eh zu Ende.
Genau, das wusste ich aber in dem Moment noch nicht.
Das
wusste ich dann halt eine Minute später, dass der Trail jetzt eigentlich, also es war wirklich auf die letzten paar Meter. Und danach ging es halt nur noch so ein bisschen rausgerolle irgendwie. Also, aber der Trail an sich war eigentlich vorbei.
Ja.
Und da war ich dann doch wieder ganz beruhigt.
Okay, Nummer 2.
Nummer 2 waren diese Local Trails bei Oslo, die wir mit dem Rhön gefahren sind.
Die mit den großen Sprüngen und Felsdrops und
genau, mit diesen crazy Features.
Ja, das war wild.
Das war wild. Das war aber auch irgendwie einfach ein cooles Erlebnis. Also das fand ich auch geil.
Ja.
Und dann noch der Trail Angry Farmer in Nesbjørn.
Mhm. Genau. Ja, der war auch geil. Kurz, aber...
Ja, kurz, aber geil. Also jetzt, das waren jetzt so die Trails, wo ich sage, vom Trail-Fun-Faktor her.
Ja.
So. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt sagt, irgendwie Tour und Landschaft, dann gäbe es noch andere. Aber das war jetzt so...
Ja,
cool. Genau.
Ja, kleiner Spoiler hier an der Stelle. Wir haben zwar noch keinen genauen Plan.
Ja, aber so ein halb, fast einen halb genauen Plan.
Genau, wir planen sowohl für, wir planen fast genau für Norwegen und Großbritannien und wahrscheinlich auch Spanien und Portugal, so eine Art Collection zu erstellen. Collection, E-Book, Spot Guide, wie auch immer man das nennen mag, wo wir unsere Reise mit unseren Highlights, zusammenfassen, verfügbar machen, aufbereiten für euch, damit ihr es im Prinzip einfach ohne viel Recherche nachfahren könnt oder einzelne Teile davon herauspicken könnt.
Ja, also Spot Guides würde ich es nicht nennen, weil Spot Guides bieten wir ja auch an und diese Collections werden sich schon von den bisherigen Spot Guides in ihrer Art und Weise unterscheiden. Deswegen sollte man halt im Hinterkopf haben. Die Collection ist halt wirklich eher ein bisschen gröber zusammengefasst. Und wer die Spot Guides kennt oder auch nicht kennt, da geht es tatsächlich ja um einen oder auch um mehrere Spots, wobei es halt wirklich dann zu jedem Spot im Detail Trail- und Tourenempfehlungen plus Stellplatzempfehlungen oder Übernachtungsempfehlungen plus Restaurantempfehlungen und so weiter gibt, sonstige Freizeitmöglichkeiten. Und in dieser Detailliertheit wird es das bei den Collections nicht geben, weil wir dazu jetzt auch nicht an jedem Spot lang genug waren, um jetzt irgendwie Campingplätze und Restaurants und dies, das auszuchecken. Oft waren wir ja wirklich nur teilweise auch nur einen halben Tag an einem Spot und sind dann weitergefahren. Trotzdem ist der Spot vielleicht dann auch richtig cool gewesen, so dass der dann auf jeden Fall auch in dieser Collection mit erwähnt werden muss.
Genau.
Auch wenn es dort jetzt keine Empfehlung für Übernachtung oder Restaurants haben. So, genau. Genau, das ist so der Unterschied.
Übernachtungen teilweise schon, teilweise auch nicht.
Ja, genau. Ja. Ja. Manchmal aber haben wir halt auch einfach nicht übernachtet und auch nicht geguckt.
Genau, also der Großteil der Collections wird sich wirklich auf Trail-Empfehlungen beziehen.
Ja, genau. Und es wird halt wahrscheinlich dann auch so sein, dass einfach ein bisschen die Route abgebildet ist. Und wenn es dann besondere Stellplätze gibt, die wir gefunden haben, wo wir sagen, boah, das war was Besonderes, dann kommt er da auf jeden Fall auch mit rein.
Ja.
Genau.
Genau. Ja, ansonsten war dann auch plötzlich, habe ich ja vorhin gesagt, plötzlich Weihnachten und dann war plötzlich Neujahr, dann waren wir bald erstmal krank. Und dann, kurz vor Weihnachten, hat den Roman das Skibike-Fieber gepackt. Und seitdem ist er komplett addicted mit Skibiken.
Ja, ich bin Skibike-addicted.
Skibike-addicted, genau. Kannst du mal kurz erklären, was Skibiken überhaupt ist und wie man sich das vorstellen kann?
Ja, also es ist im Endeffekt so ein Skibike, sieht aus wie ein Mountainbike, nur dass du vorne und hinten eben keine Räder hast, sondern jeweils einen Ski. Also ein Ski vorne, ein Ski hinten anstelle der Räder. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich gleich. Also es gibt natürlich keine Bremse.
Federung?
Die gibt's schon. Also es gibt keine Bremse, es gibt keinen Antrieb. Du kannst jetzt nicht treten, sondern du hast Fußrasten rechts und links, eher so wie beim Motorrad so ein bisschen, auf derselben Höhe. Aber da, wo normalerweise eben auch die Kurbeln sind, also im Tretlager. Und genau, ansonsten hast du eben auch deine Federgabel, du hast einen Dämpfer. Es sieht an sich genauso sonst aus wie ein Bike. So, und damit fährst du dann entweder die Pisten runter oder auch durchs Gelände. Also powdern geht auch.
Genau, und du kannst ganz normal Lift fahren eigentlich mit allen.
Genau.
Gab bis jetzt auch noch keinen, der dich nicht mitgenommen hat, ne?
Nö. Also es gab schon hier an dem Schlepplift und so, gab es mal Fragen und so. Aber also es macht schon Sinn, das vorher abzuklären. Ich habe das dann auch abgeklärt. Ich bin eigentlich immer in demselben Skigebiet unterwegs. Und da habe ich das dann vorher abgeklärt und habe dann auch die Freigabe bekommen. Und falls jemand da nachfragt vom Liftpersonal und irgendwie nicht sicher ist, dann darf ich den Betriebsleiter anrufen und dann wird der Hörer weitergereicht und dann passt es auch wieder. Also war dann auch so. Genau.
Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich tatsächlich an wie eine Mischung aus Mountainbiken und Snowboarden. Also Skifahren tue ich ja nicht, aber ich vermute mal, es gibt auch Parallelen zum Skifahren, was so die Gewichtsverlagerung betrifft. Aber es hat auch sehr viele Parallelen zum Mountainbiken. Also was jetzt ähnlich ist wie beim Ski- oder Snowboardfahren, ist, dass du zur Einleitung der Kurve verlagerst du das Gewicht erstmal nach vorne, um hinten zu entlasten, damit du hinten leichter rumrutscht. Ja, weil du natürlich schon gerade am Anfang viel mit Rutschen arbeitest und nicht so viel mit Carven.
Aber kannst du auch so einen richtig geschnittenen
Turn fahren? Ja, genau. Also es gibt im Endeffekt zwei verschiedene Techniken beim Skibiken, wie man Kurven fährt. Das eine ist klassisch auf die Kante stellen und carven. Das fühlt sich dann sehr ähnlich an, wie man es eigentlich vom Mountainbiken her kennt. Also man neigt das Bike und neigt es so richtig gegen den Hang. Das heißt, man hat dann eben so Körperposition, Kurvenposition wie auf dem Mountainbike. Die Arme sind gebeugt und dann streckt sich quasi der innere Arm und der äußere Arm ist dann immer noch stark angewinkelt. Und so, also wirklich 1:1 eigentlich wie auf dem Mountainbike. Nur wird man halt dann schon relativ schnell auch schnell. Und gerade wenn es halt ein bisschen steiler wird, also ich sage jetzt mal so pauschal auf blauen Pisten geht es noch ziemlich gut zu carven. Du fährst halt relativ große Radien, weil du halt in Summe, wenn du jetzt wirklich von Nose, also Nose vom Vorderski bis zum Tail vom Hinterski misst, dann hast du ungefähr eine Kantenlänge von, ja, auf jeden Fall irgendwie über 2 Meter, also 2,20 Meter oder so. Und das ist halt schon ein Mords drum. Und wenn das Ding auf der Kante steht, dann fährst du recht große Radien und wirst halt auch schnell. Und das funktioniert halt, ja, ab einer gewissen Steilheit wird's dann halt wild. Und dann brauchst du eine andere Technik und die funktioniert dann eben so, dass du das im Endeffekt bei jedem Turn lässt du das Heck ausbrechen, um somit auch wieder Tempo rauszunehmen. Mhm. Also das Heck bricht aus, der hintere Ski rutscht und somit nimmst du quasi dann auch Tempo raus und das machst du dann quasi im Wechsel wirklich in so einem Rhythmus links, rechts, links, rechts. Und das ist dann so ein bisschen so vergleichbar mit dem Gefühl, ja, so wie wenn beim Biken halt du das Heck bewusst ausbrechen lässt in so einem, ja, im Loam zum Beispiel, wenn es weich oder feucht ist oder so, genau. Oder so ein Scandinavian Flick, kennt man ja auch, wenn du jetzt vor einer Kurve das Heck in die Gegenrichtung der Kurve ausbrechen lässt, um dann quasi so das rumzuschleudern so ein bisschen. Und eigentlich fühlt sich's ganz genau so an. Ja, und
aber würdest du sagen, dass auch jemand, der das jetzt auch vielleicht mit dem Mountainbike gar nicht kann, das auf dem Skibike hinbekommt?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja. Mhm. Also ich habe es ja noch gar nicht geschafft, das mal auszuprobieren.
Das ist eh eine Schande.
Ja. Ja, also wir fahren eigentlich ja beide Snowboard im Winter. Und ich bin jetzt gerade aber wieder so ein bisschen dabei, auch mehr Skifahren wieder zu üben. Habe ich als Kind gemacht und
ja, du hast eigentlich deine Schlechtschneebeschäftigung jetzt gefunden.
Genau, nachdem halt der Schnee so kacke war und Snowboardfahren auf der Piste irgendwie nur nicht so richtig viel Spaß macht, habe ich jetzt die richtig schlechten Schneetage zum Skifahren genutzt und bin deshalb auch gar nicht zum Skibiken.
Ja, und ich habe die schlechten Schneetage zum Skibiken genutzt, weil man muss auch dazu sagen, ich habe halt gerade Probleme mit meinem Sprunggelenk. Also was heißt gerade? Ich habe die schon lang, die Probleme mit meinem Sprunggelenk von einer alten Verletzung. Und beim Snowboarden, Abseitsfahren, Freeriden, Powdern, das geht noch ganz gut eigentlich, weil einfach die Anregung da nicht so aufs Sprunggelenk geht. Wenn ich aber jetzt den ganzen Tag Piste fahre mit diesen ganzen harten Schlägen und Vibrationen und so weiter, die du da hast, da ist dann mein Sprunggelenk so gereizt, dass ich am nächsten Tag gar nicht mehr auftreten kann erstmal, richtig Schmerzen habe und das auch ein paar Tage dauert, bis sich das wieder beruhigt und das auf Dauer einfach keinen Spaß macht und ich dann auch überlegt habe, ich brauche irgendwie eine Alternative und irgendwie bin ich dann auf dieses Snowbike gekommen, übrigens von der Firma Weißbach Sports, darf man glaube ich auch mal hier erwähnen, mit denen wir ja quasi jetzt auch ein bisschen zusammenarbeiten, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und habe das irgendwann mal schon letzten Winter mal irgendwo bei Instagram gesehen und seitdem habe ich das ab und zu mal so auf dem Schirm gehabt und dachte mir jetzt mal, ich probiere das mal aus. Und es ist natürlich, wie halt auch auf dem Mountainbike auch, viel, viel besser. Also ich habe keine Probleme mehr mit dem Sprunggelenk beim Ausüben dieses Wintersports, weil natürlich alles voll gefedert ist und die Schläge halt nicht mehr direkt aufs Sprunggelenk gehen. Und ja, das führt auch dazu, dass mir gerade wieder ganz viel Spaß macht.
Ja, genau. Wenn ihr das vielleicht auch mal ausprobieren wollt, dann hat der Roman da vielleicht was für euch.
Dann habe ich vielleicht was für euch, genau. Und zwar, wie gerade schon angesprochen, wir kooperieren da mit dem Hersteller von diesen Bikes, Weißbach Sports, und veranstalten Mitte Februar, also vom 13. bis 15. Februar in Hoffügen im Zillertal, ein Skibike-Camp. Also es heißt, zwei Tage geht es dann. 13. ist nur Anreise, das ist der Freitag. Und am Samstag geht es dann in der Früh los mit einer Schulung, mit einem Kurs im Endeffekt. Ein paar Stunden, wo man die Basics lernt. Das heißt, wie bremse ich? Also überhaupt, wie funktioniert das ganze Ding? Logischerweise, klar. Und dann, wie bremse ich? Also Bremsschwünge aneinander hängen. Führt dann zum Kurvenfahren. Und dann Liftfahren. So, das sind mal so die Hauptbasics, die man erstmal lernt.
Dann geht's ab in den Powder.
dann geht's ab durchs Skigebiet, alle zusammen, machen wir dann Hoffügen unsicher. So im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Und man kann auch campen in Hofhügen.
Man kann natürlich auch
Am
campen.
Am Parkplatz gibt auch einen Dusch- und Toilettencontainer und abends gibt es halt ein kleines Lagerfeuer. Also genau, ganz gemütlich. Wer nicht campen möchte, kann sich auch eine Unterkunft buchen in der Nähe. Ja. Und dann gibt's also einfach mal der erste Winter-Bucket-Ride.
Das ist genau. Wir haben ja schon auch mal letzten Winter überlegt gehabt, ob wir mal irgendwie so eine Winter-Edition machen, einfach damit sich die Leute, also unsere Community auch mal im Winter irgendwie zusammenfinden kann. Und ja, das hat bisher noch nie geklappt. Und jetzt haben wir uns irgendwie gedacht, das könnte man ja vielleicht mit diesem Skibike-Konzept mal verbinden. Und ja, so.
Genau, ein paar wenige Plätze gibt's noch. Also wer Bock hat, meldet euch an.
Genau.
www.bucketride.de.
Und dann unter Termine 26, da findet ihr dann auf jeden Fall auch dieses besagte Skibike Camp Winter Edition.
Können wir auch nochmal in die Shownotes schreiben.
Können wir machen, wenn wir es nicht vergessen. Okay.
Apropos Winter.
Was, apropos Winter?
Apropos Winter, ja, eigentlich sind wir ja hier, um irgendwie Mountainbike-Destinationen vorzustellen. Jetzt ist es aber so, dass jetzt, also heute, wo wir die Folge aufnehmen, was haben wir heute für einen Tag?
Sonntag.
Genau. Und
ach so.
Letzte Woche am Dienstagabend war ich so auf dem Heimweg und der Roman ruft mich an und sagt, du, ich muss dir da was sagen. Ich würde gern nach Japan fliegen. Nee, ich flieg nach Japan. Kommst du mit? Nächste Woche.
Nein. Anders. Also ähnlich, aber ich habe schon gesagt, ich spiele gerade ernsthaft mit dem Gedanken, nach Japan zu fliegen.
Genau. So. Und wer Roman kennt, der weiß, wenn er mit so einem Gedanken spielt, dann hat er sich den Gedanken eigentlich schon zu Ende gedacht und das schon beschlossen. Er hat es halt dann nett formuliert, aber er hat mich immerhin gefragt, ob ich mitkommen will. Ich habe ja gesagt. Und jetzt fliegen wir morgen in der Früh, also am Montag, nach Japan.
Also wenn ihr das hört, dann sind wir schon in Japan.
Genau.
Genau.
Aber nicht zum Skibiken.
Nee.
Das Skibike mitzunehmen, ja, würde wahrscheinlich sogar gehen, aber nee. Wir gehen natürlich snowboarden und hoffen auf ganz, ganz viel Japan. Und wenn wir zurückkommen, geht's eigentlich direkt weiter mit Jetlag zum Skibike-Camp wahrscheinlich.
Genau. Also ist jetzt zwar so ein bisschen off-topic, aber ja, Japan ist auch eine Reise, ja, und wir beschäftigen uns ja auch viel mit Reisen, normalerweise mit Camping und Mountainbike. Jetzt ist halt mit Flug und Snowboard. Aber auch da gibt's natürlich schon viele, ja, kleine
Dinge.
Challenges, die man beachten muss bei so einer Reise nach Japan. Und wer dazu Fragen hat.
Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch, auch wenn es jetzt nichts mit Mountainbiken und Camping zu tun hat, ob wir euch ein bisschen was von der Japan-Reise im Anschluss erzählen sollen.
Dann können wir das machen, ja.
Genau. Mhm. Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, du hast es ja vorher schon angesprochen, wir hatten im September noch ein Camp in der Toskana. Und das war ein Roadtrip. Das war ein einwöchiges Camp mit einem Standortwechsel.
Und falls es jemand nicht weiß, wir sind auch Reiseveranstalter für Mountainbike-Camping-Reisen.
Auch. Also
unter anderem.
Ich würd mich nicht mehr als Reiseveranstalter bezeichnen.
Nee.
Aber wir veranstalten auch Reisen.
Genau. Und eine davon war letztes Jahr im September.
Genau. Und wie gesagt, eine Woche mit einem Standortwechsel. Wir haben da in der südlichen Toskana, also wir waren die ganze Zeit in der südlichen Toskana, haben aber ganz im Süden angefangen, am Monte Argentario. Und dann die nächsten, also da waren wir dann 3 oder 4 Nächte diesmal. Und dann waren wir noch 3 Nächte in der Gegend von Piombino. Und das war ziemlich cool, oder? Also, wie fandest du es? Toskana ist immer ziemlich cool. Wir haben es dieses Mal so ein bisschen umgedreht gemacht. Wir haben dieses Mal ganz im Süden gestartet, Das haben wir jetzt so zum ersten Mal gemacht. Die letzten Jahre waren wir immer zuerst in der Piombino Area und dann am Monte Argentario. Diesmal haben wir es umgedreht. Und mir hat es auf jeden Fall auch sehr gut gefallen so rum. Also vielleicht sogar besser.
Ja, mir vielleicht auch wenn der Monte Argentario nicht unbedingt so mit den allerleichtesten Trails zum Einstieg wartet. Aber ja, vielleicht mal, um von vorne anzufangen. Ich glaube, Monte Argentario und die kleine Insel Giglio, die man von dort erreicht, das wäre so der erste kleine Spot, den wir hier in Staffel 2 mal kurz vorstellen würden.
Genau, das würden wir jetzt machen gleich.
Das machen wir.
Aber ja, das machen wir. Aber vorher noch mal einen kurzen Hinweis. Wer Bock hat auf so ein Toskana-Camp, der kann mit uns im April, das Datum ist, ich glaube 17. bis 21. April, nagelt mich nicht fest.
18.
Was, 18.?
Ich glaub 18., ja.
Bist du dir da sicher?
Nee.
Also es sind auf jeden Fall 4 Tage. Der Termin steht auf der Website. Es sind 4 Tage. Zum Saisonstart hat sich das tatsächlich so ein bisschen angeboten, nicht gleich eine ganze Woche zu machen, sondern das erstmal auf 4 Tage zu begrenzen. Heißt ja nicht, dass du, ihr, wie auch immer, für 4 Tage in die Toskana nur fahren müsst. Ihr könnt natürlich gerne vorne und hinten noch ein paar Tage dranhängen. Gerade wenn ihr eben im Camper unterwegs seid, macht es ja total Sinn. Aber das Camp an sich besteht dann aus 4 Biketagen. Es sind 5 Nächte in Piombino, in der Ecke um Piombino. 4 Biketage und da ist dann ein Shuttle-Tag im Backcountry mit dabei, in einem im Tuscany Coast Park, der quasi mehr oder weniger Bikepark von Tuscany Bike. Dann 2 Biketage in der Piombino Trail Area und eine Elba Experience mit Bike and Boat auf die Insel Elba. Morgens hin, abends zurück, tagsüber Tour auf Elba und auch eine ziemlich coole Nummer auf jeden Fall. Immer geil.
Genau. Und ein bisschen mehr Details zu dem Spot, also rund um Piombino, gibt es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge.
Mhm.
Ja, dann starten wir jetzt mal rein in den Monte Argentario. Wo ist denn das überhaupt?
Ja, also Monte Argentario ist eigentlich so ziemlich in der südlichsten Ecke der Toskana an der Küste.
Also es ist nochmal von Grosseto so 50 Kilometer oder so, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 70.
Ja.
Noch südlich von Grosseto, genau, und das ist so eine kleine Halbinsel, also da gehen 2 so Langlandzungen.
3 sind's.
3?
Mhm.
3. Perfekt vorbereitet. 3 Landzungen. Könnt ihr euch mal auf Google Maps anschauen.
Aber nur 2 sind mit dem Auto quasi befahrbar.
Ach so, ja. Okay.
Aber in Summe sind es 3. Und vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Das wissen nämlich die wenigsten. Monte Argentario war früher eine komplette Insel. Die war komplett vom Festland getrennt. Und ich glaube, es war ein Fluss auf jeden Fall, der da Einfluss hatte, wurde quasi Sediment angespült und da sind über die Zeit sind so Landzungen entstanden, die dann das Festland mit Monte Argentario verbunden haben. Die wurden dann irgendwann auch ja quasi befestigt und ja, 2 davon sind mit dem Auto befahrbar und auf der 3. Landzunge ist im Endeffekt eigentlich so ein Vogelschutzgebiet, das ist komplett bewaldet, bewachsen mit Bäumen. Mega schön. Kann man durchspazieren. Kann man Vögel angucken. Flamingos gibt's auch hin und wieder mal.
Ja, die eine Landzunge, die kommt von dem kleinen Ort Orbitello, der auch echt süß ist. Da gibt's halt echt ganz typisch italienisch ein paar Gassen, Restaurants, Eisdielen und so weiter. Weil auf Monte Argentario gibt's schon auch ein paar Orte, wie zum Beispiel Porto Santo Stefano oder Porto Ercole. Das sind aber wirklich nur kleine Orte, wo es jetzt auch gar nicht so viel gibt. Porto Santo Stefano gibt schon auch ein bisschen was. Aber so ein bisschen zum Flanieren ist eigentlich Orbitello schöner.
Finde ich auch, ja. irgendwie schon, genau. Aber von Porto Santo Stefano fährt dann zum Beispiel die Fähre nach Giglio. Die Insel Giglio ist nämlich vorgelagert vor Monte Argentario und ist ja eine Stunde entfernt, genauso ungefähr wie Elba von Piombino entfernt ist. So ist es da auch von der Entfernung her. Und die Insel Giglio kennt man vielleicht von dem Unglück von der Costa Concordia. Die ist damals vor der Insel Giglio gesunken, weil ja der Kapitän so nah an die Insel Giglio ranfahren wollte, um das zu zeigen, weil die so besonders schön ist. Und ja, das ist irgendwie schiefgegangen.
Ja.
So war das.
Aber besonders schön ist die Insel wirklich.
Ja.
Besonders gut geeignet zum Mountainbiken. Darüber lässt sich durchaus streiten. Wir feiern es aber schon sehr. Wenn man jetzt nicht ja auf perfekt irgendwie geshapte und fürs Mountainbiken optimierte Trails sucht. Also es gibt keinen einzigen wirklich gebauten Trail, sondern es gibt mehrere Wanderwege, die quer über diese Insel gehen. Die Insel ist relativ klein und die Wege gehen im Prinzip in alle Himmelsrichtungen und man endet halt immer am Meer. Und oben, also es ist einfach, ich finde es genial.
Ja, voll. Du kannst halt im Endeffekt mehr oder weniger an einem Tag die ganze Insel erkunden. Das heißt, du fährst quasi einmal vom Hafen hoch zum Castello und dann auf der anderen Seite runter. Und letztendlich dann auch wieder zurück. Und ja, wenn du mit dem E-Bike unterwegs bist, dann schaffst du auch noch ein bisschen mehr an dem einen Tag. Und ja, es gibt ansonsten, gibt's schon auch was her, um für ein paar Tage dort zu sein. Aber es ist halt viel, viel, viel kleiner wie Elba zum Beispiel. Also es ist wirklich eine sehr kleine Insel.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, entspannte Insel. Im Sommer ist es vielleicht auch nicht so entspannt. Es könnte tatsächlich sein. Wir waren noch nie im Hochsommer dort. Wenn da High Season ist, so klassische Strandurlaubs-High Season, dann ist da, glaube ich, schon auch echt viel los.
Ja.
Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so entspannt. Aber da, wenn wir dort sind, und das ist halt meistens im September eigentlich.
September oder Oktober.
Wir waren noch einmal im November, da war gar nichts mehr los. da ist auf jeden Fall sehr entspannt. Genau. Und ja, du hast gerade gesagt, nicht perfekt geshaped, also halt gar nicht geshaped. Also es gibt halt dort wirklich nur Wanderwege. Und die sind aber zum Teil, gehen die sehr gut, haben die einen schönen natürlichen Flow, aber schon auch teilweise einen sehr hohen technischen Anspruch.
Ja, Tech-Flow.
Ja, also Tech-Flow, ja, genau. So kann man es sagen, ja. Genau, also da sind dann schon auch hohe Stufen drin. Es ist dann schon teilweise auch verblockt und enge Spitzkehren mit Stufen drin.
Also grundsätzlich felsig?
Grundsätzlich sehr felsig, genau. Und viel von diesen sehr griffigen Fels. Also so, was ist das? Granit?
Granitfels. Und viele auch runde, wo man echt denkt, boah, da liegt einfach ein riesen Brocken, aber du kannst halt voll geil einfach drüber rollen.
Manchmal auch nicht.
Ja, manchmal auch nicht.
Also das kann man jetzt nicht so pauschal sagen,
nee.
Es gibt dann schon auch immer richtig coole Linien und ja, irgendwie ist es was Besonderes, finde ich.
Definitiv.
Also so die Kombination einfach aus der Landschaft, dem Vibe vor Ort, diesem Castello mit den engen Gassen, vor allem wenn halt eben nicht so viel los ist, dann den Trails, der Strand, die Bucht, wo du dann baden kannst,
Also
es hat schon irgendwie was ganz Besonderes.
Wenn ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen wollt, wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, mal ein ganz kleines YouTube-Video gemacht über, das heißt The Spirit of Bucket Ride, heißt das so?
Ja, tatsächlich. Ist
genau,
das so,
auf
ja?
unserem YouTube-Kanal. und das Video wurde,
unser krasser YouTube-Kanal,
genau,
geht so.
Das wurde auf Giglio und am Monte Argentario gedreht. Also da könnt ihr euch mal ein bisschen einen Eindruck verschaffen.
Ja.
Können wir auch verlinken unten in den Shownotes, wie es da so aussieht.
Genau.
Eins vielleicht noch zu sagen zu Giglio. Es gibt einen Campingplatz, einen einzigen. Der hat aber halt so von, ich glaube, Ende April oder Mitte April bis Mitte September geöffnet.
Also er hatte noch nie offen, wo wir dort waren.
Stimmt, wir kennen
konnten,
den nicht.
Wir konnten auch noch nie drauf gucken, wie der ist. Von daher können wir dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, aber es gibt ihn.
Genau, und es gibt jetzt auch sonst nicht so wahnsinnig viele Plätze, wo man mit dem Camper stehen kann. Es gibt schon ein paar, die sind dann auch richtig, richtig cool, aber es sind sehr wenige. Und
aber
es
wahrscheinlich
gibt auch,
halt auch nur in der Off-Season. Also,
genau,
ja.
Und es gibt keine Entsorgungsmöglichkeiten oder Wasser auffüllen oder irgendwas.
Nee.
Also, und was man aber machen kann, ist, wenn man jetzt nicht mit dem Camper rüberfahren möchte, dass man einfach von Porto Santo Stefano für einen Tag oder für zwei Tage mit einer Übernachtung in einer Pension oder so, einfach mit dem Fahrrad rüberfährt, mit der Fähre ins Auto drüben.
Genau, das
ist.
Haben wir bei dem Dreh, wo wir das Video da gedreht haben, also Spirit of Bucket Ride, haben wir das auch so gemacht. Da sind wir rübergefahren, hatten dann, glaube ich, zwei Nächte. Glaube waren es, oder? Zwei Nächte auf Giglio.
Ich glaube, es war nur eine.
Was, wirklich nur eine?
Ja,
ist ja okay. Aber, und da haben wir es auch so gemacht, wir sind rübergefahren, einfach nur mit den Bikes, haben das Auto in Porto Santo Stefano auf so einem bewachten Parkplatz gelassen. Das hat halt, also für einen Camper, glaube ich, 20 Euro pro Tag gekostet, aber auf jeden Fall deutlich günstiger, wie das Auto halt mit hin und zurück zu nehmen für zwei Tage, ist ja ein völliger Schmarrn. Sind dann mit den Bikes und halt Rucksack, großem Rucksack mit einfach entsprechend halt Wechselklamotten und so weiter, dass du einfach zwei Tage klarkommst, rübergefahren, weil die Unterkunft war nämlich auch nicht am Hafen, sondern eben auf der anderen Seite, weil da einfach die schönere Bucht ist. Und da haben wir in der Villa Manzoni dann übernachtet. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Das war, die haben so Apartments, richtig, richtig fein. Und so kann man das auf jeden Fall ganz cool machen, da eben dann ein, zwei Tage mit ein, zwei Nächten auf Giglio zu verbringen und dann wieder zurück ans Festland. Also ja, das wäre wahrscheinlich, also finde ich irgendwie die sinnvolle, also eine sinnvolle, sehr sinnvolle Variante. Wir waren auch schon mal eine Woche mit Freunden da, auch in derselben Unterkunft, also ohne Camper. Wir waren zwar mit dem Camper drüben, aber wir haben dann in der Unterkunft alle gemeinsam übernachtet.
Ja, ich glaube, davor und, haben wir ein, zwei Nächte im Camper,
ja,
noch
genau
übernachtet und dann, weil wir ein bisschen früher da waren.
Aber dazu muss man halt auch, also das macht halt wirklich nur Sinn, wenn man irgendwie, also man muss sich dessen bewusst sein, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt das jetzt genug hergibt, um jeden Tag Vollgas zu biken, weil einfach irgendwann hast du alles gesehen und dann ja, wiederholt sich das halt. Aber wenn man einfach so eine Mischung machen möchte aus entspannten Urlaub, ein bisschen Strand, ein bisschen Buscastello, tauchen kann man, genau. Tauchen, zum Tauchen ist das relativ beliebt und bekannt auch. Und ein bisschen biken, dann kann man das durchaus machen.
Genau. Ansonsten reichen im Prinzip auch jetzt rein, um die Trails abzufahren, wahrscheinlich zwei Tage.
Ja.
Wenn man es entspannt angehen lassen will, drei, vier Tage, ja.
Genau. Und
man kann aber auch einfach nur einen Tagesausflug von Porto Santo Stefano machen, dann schafft man halt vielleicht nicht jeden Weg, braucht man aber auch nicht.
Genau. Und wie gesagt, es ist für beides geeignet, egal ob jetzt klassisches Mountainbike ohne Motor oder E-Bike, geht beides. Mit dem E-Bike schaffst du natürlich an einem Tag halt einfach mehr. Wenn du jetzt dich für nur einen Tagesausflug entscheidest, dann würde ich vielleicht das E-Bike nehmen, wenn man die Qual der Wahl hat.
Die Uphills sind eigentlich nur Teerstraße.
Genau, Uphills sind eigentlich nur Teerstraße.
Außer so ein paar kurze Schiebepassagen, wo man dann natürlich auch das E-Bike irgendwie mal kurz hochhieven muss.
Das stimmt.
Aber ist alles machbar.
Ja. Genau, so viel zu Giglio. Und dann von Giglio geht es wieder zurück, logischerweise, nach Monte Argentario. Und wie sind denn da so die Trails?
Boah, schon ziemlich nice. Also ja, das ist schon eins unserer persönlichen, absoluten Lieblingsspots in der Toskana. Von Anfang an eigentlich, gell? Also das erste Mal dort waren vor ein paar Jahren, waren wir eigentlich direkt
schon sehr geflasht.
Sehr,
ja,
geflasht, ja,
ja. Damals,
und es wird eigentlich immer besser.
Ja, damals hatten wir dann auf irgendeinem Trail, das war Raoul, oder damals hieß er, glaube ich, noch Flight Zone, haben wir einen Local getroffen, der gerade gebaut hat. Da lagen dann quasi die Schaufeln mitten auf dem Trail und er war gerade dabei, irgendwelche Jumps zu shapen und den hatten wir dann ganz schön überrascht. Da haben wir ein bisschen mit dem geratscht und damals, also es ist so ein klassischer Local Trail Spot, der einfach von Locals entstanden ist, durch Locals entstanden ist. Und ja, mittlerweile hat es teilweise so ein bisschen offizielleren Charakter auch bekommen. Also es war schon so, dass, glaube ich, einmal im Jahr sowieso da immer ein Rennen stattgefunden hat. Und mittlerweile gibt es auch Schilder. Die gab es damals noch nicht, Trailschilder am Trail-Einstieg. Und es gibt mittlerweile eben auch Leute, die sich da vor Ort um die Trails kümmern und auch einen Service anbieten, also Shuttle anbieten, mit einer Unterkunft zusammenarbeiten.
Ja, es sind, glaube ich, auch unterschiedliche Organisationen, Vereine, kommerzielle, also es ist so ein Mix, die sich da aber gemeinsam engagieren und die Trails bauen. Da gab es jetzt auch vor kurzem über Silvester, glaube ich, war das so eine Art Trailbaucamp, das sie da zusammen organisiert haben. Ich meine, dass die Kommune da auch irgendwie so ein bisschen unterstützt. Zumindest steht die Kommune auf den Schildern. Aber genau, und was wir da auf jeden Fall empfehlen können, ist der Anbieter Tuscan Hill Enduro. Genau, sind oder zumindest eine von den dreien ist eine Bekannte von uns, die Shirley. Vielleicht kennt ihr die, die moderiert immer die Bosch EMTB Challenge. Wer weiß. Genau, und die Shirley und zwei Freunde von ihr sind alles Deutsche, die in der Toskana leben. Die haben, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren jetzt Tuscan Hill Enduro gegründet und die guiden und shutteln auch am Monte Argentario und helfen da eben auch mit, neue Trails zu bauen, die Trails dort in Schuss zu halten. Genau, also wenn ihr da vor Ort mal einen Ansprechpartner braucht, wendet euch gerne an die.
Mhm. Und ja, genau, mittlerweile gibt's halt eben einfach noch ein paar mehr Optionen wie früher. Also auch ein paar leichtere Sachen zum Einsteigen. Also man muss schon auch immer so ein bisschen die lokalen Gegebenheiten oder die, wie sagt man, die aktuellen Bedingungen im Blick halten, weil wenn es dort einen Sturm hat mit Starkregen, dann sind da gerne mal ein paar Trails werden da gerne mal mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil es einfach ja ungünstige Voraussetzungen dann haben, durch ein Bachbett laufen, wo natürlich dann ja der Trail dann weggeschwemmt wird.
Das passiert also, schon immer mal wieder.
Das muss man einfach dann nochmal checken. Aber es gibt dort schon auch leichtere Sachen zum Einsteigen. Jetzt, also nichts, was jetzt wirklich komplett anfängerfreundlich ist, aber wo man sich's mal so ein bisschen langsamer rantasten kann. Es sind alles natürliche Trails, alles Single Trails, alles mit natürlichen Hindernissen, ja, mit Wurzeln, Felsen etc.
Die genau. Aber dann schon gebaut, also ein bisschen gebaut sind. Es sind dann schon auch mal ein paar Berms reingebaut,
ja,
oder ein paar Sprünge. Oder halt einfach schon zum, ja, alte Wege zum Mountainbiken optimiert. Und ich glaube, es gibt jetzt auch ein paar Wege, die komplett neu gebaut sind.
Ja, aber jetzt nichts Durchgeshapedes. So, ne? Also nee. Es ist schon, also wenn wir von gebaut sprechen, dann sprechen wir von handgebaut und ja, nicht von Maschinen gebaut oder Flowtrail, sondern es bleibt ein natürlicher, also ein Singletrail mit einem natürlichen Charakter, mit ein paar sowohl natürlichen als auch gebauten Elementen.
Ja.
So.
Was ich noch ein bisschen besonders finde am Monte Argentario, im Vergleich zu den allen anderen Spots, die jetzt in der Toskana an der Küste sind, ist der Monte Argentario, glaube ich, die höchste Erhebung mit so ungefähr 600 Höhenmetern.
Kann sein, ja.
Also Piombino sind so maximal 300. Monte Argentario
sind 600. Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass man Trails von Top to Bottom hat, eher weniger. Aber ja, wenn man es gut kombiniert, dann kriegt man schon irgendwie.
Ja, man kriegt schon gut was zusammen. Also, und es gibt mittlerweile eben schon keine kleine Auswahl an Trails mehr. Also das ist schon richtig fein.
Ja.
Ist aber auch so, also es gibt dort tatsächlich Es ist ganz anders wie zum Beispiel in Piombino vom Charakter her, finde ich. Es gibt dort keine Trails, die irgendwie direkt bis ans Meer gehen oder so.
Stimmt.
Die meisten Trails gehen auch Richtung Norden runter. Also da laufen die meisten Trails runter. Es gibt auch, ja, so eben 2, 3 Trails, die Richtung Süden dann gehen, aber im Endeffekt in so einem Zwischental auch wieder enden. Also man kommt dann quasi nicht direkt bis ans Meer runter, fährt dann eigentlich wieder hoch und fährt dann Richtung Norden ab. Und ja, da ist dann auch so Richtung Norden hast du dann schon auch wieder mehr so ein bisschen, ist sehr felsig immer, aber auch wieder so Erde, also eine Mischung aus Felsen und Erde und weniger so dieses trockene, sandige, was man so kennt aus dem, wenn man Richtung Süden runterfährt.
Mhm.
Aber ja, also es gibt also gerade dann die Abfahrt Richtung Norden wieder runter von oben, also das ist dann schon eine lange Abfahrt. Also man hat dann schon, die startet dann nicht auf 600, sondern irgendwo auf, ich glaube es sind dann 500 oder so, 500, gute 500 und geht dann schon fast bis ganz runter.
Ja.
Das ist dann eine Kombination aus mehreren Trails offiziell, die quasi aneinander gestückelt sind.
Mhm.
Aber es ist im Endeffekt eine Abfahrt, wenn man so will.
Ja.
Und die hat's dann schon auch technisch in sich, aber die ist einfach richtig geil. Also es ist, die hat irgendwie alles so.
Ja. Roman, deine Favorite Trail-Kombi? Hau raus.
Oh, soll ich dir jetzt verraten?
Verrat sie.
Wirklich?
Ja.
Okay. Also meine Favorite Trail-Kombi ist Sentinel, Vipera und Parasiti. Also ja. Das ist jetzt quasi eine Abfahrt, ne? Das ist, wenn man jetzt sagen würde, Favorite Trail-Kombi im Sinne von einer ganzen Tour, dann ist es was anderes.
Ja. So.
Aber genau, jetzt so einfach mal diese eine Abfahrt.
Ja.
Die hat schon, die ja. Die hat mich überzeugt.
Wir waren doch auch einmal mit dem Jasper ja auch da unten. Mhm. Und da müsste es doch auch ein Video dazu geben.
Vom Argentario?
Mhm.
Ich glaube nicht.
Da schauen wir nochmal nach und wenn ja, verlinken wir es. Ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf, aber
okay, also
schauen wir mal. Ansonsten unser YouTube-Video.
Ja, genau. Da sieht man auf jeden Fall viel. Ja, genau. Und was ich eben abschließend noch sagen wollte, wenn man jetzt mehr so diesen Toskana Dolce Vita, also was heißt Dolce Vita, wenn man halt irgendwie mehr so dieses Trails direkt bis ans Meer in kleine Buchten rein und so weiter und so fort, dann ist es nicht der Monte Argentario, dann sind wir wieder bei der, dann sind wir wieder Richtung Piombino. Das werden wir in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch in der nächsten schon, diesen Spot ein bisschen genauer beschreiben.
Aber man hat unten am Argentario auch super schöne Strände.
Das stimmt. Vielleicht, das können wir gleich gerade nochmal kurz im Zusammenhang mit Unterkunft und Campingplatz vielleicht auch sagen, oder?
Ja, also in der Off-Season ist tatsächlich Campingplatz technisch eigentlich nichts, alles zu.
Ja.
So wie auf Giglio auch.
Es ist alles zu, es gibt aber schon auch Möglichkeiten, wo man einfach wild frei stehen kann, vor allem eben am Monte Argentario. Aber ja, so offiziell mit Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten ist im Winter eigentlich gar nichts.
Ja, kann sich natürlich auch immer mal ändern. Aber ja, momentan oder bislang gab es im Winter da dann einfach nichts. Und wir haben es dann meistens so gemacht, dass wir halt ein paar Tage da waren, so lange, wie es halt gereicht hat mit Toilette und Wasser und so weiter. Und dann sind wir wieder weitergezogen.
Genau. Und also, ja.
Eine Sache würde ich vielleicht noch verraten.
Mhm. Was denn?
In Orbitello, da gibt es eine richtig geile Calzone-Pizza.
Oh ja. Also eine Pizzeria, die ist quasi mehr oder weniger spezialisiert auf Calzone. Da gibt es dann Calzonen in verschiedensten Variationen. Calzone-Variationi.
Man muss aber unbedingt genau reservieren.
Ja. Und alle detaillierten Infos zu diesem Spot findet ihr in unserem Spotlight.
Aber die Pizzeria, die verraten wir jetzt schon, oder?
Sollen wir die verraten? Ja. Na gut, sicher.
Ja.
Weißt du den Namen?
Nee.
Toll. Aber ich?
Doch,
ich
also
weiß
ungefähr
den.
Weiß ich.
La Bersagliera.
Ja.
Oder so ähnlich.
Genau.
La Bersagliera. Ist ziemlich direkt im Zentrum. Genau.
Ja, genau. Also alle detaillierten Infos, Trails, Touren, GPX-Daten, Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr in unserem Spotguide, was jetzt nicht heißt, dass wir hier nur Regionen vorstellen, wo es auch einen Spotguide gibt. Machen wir nicht. Aber jetzt passt es halt gerade.
Genau, jetzt passt es halt gerade. Und Spotguide haben wir sowohl für Monte Argentario als auch für Giglio.
Oder die komplette Toskana.
Oder die komplette Toskana. Beziehungsweise entweder die Spots einzeln oder auch in der Kombination als Paket. Dann ist es natürlich günstiger.
Genau, Giglio gibt es auch einzeln.
Ja, meine ich ja, genau.
Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen und...
Auf unserer Website?
Ja.
www.bucketrail.de und das Spotguides.
Yes. Und was uns natürlich sehr freuen würde...
Wenn ihr uns eine Bewertung abgebt, eine 5-Sterne-Bewertung.
Genau.
Einfach kurz per Klick.
Und
das
vielleicht
würde uns sehr freuen.
So ein Kommentar, ob ihr Bock auf Staffel 2 habt, welche Spots euch vielleicht interessieren. Vielleicht können wir ja was dazu sagen. Oder auch nicht.
Das ist immer hilfreich, ja. Also welche Spots interessieren euch? Wollt ihr mehr über Japan wissen?
Toskana-Finale.
Und überhaupt.
Irgendwas in Österreich, irgendwas in Italien, irgendwas in Deutschland, Slowenien, was weiß ich.
Teilt uns eure Wünsche, Gedanken etc. gerne einfach mit per Kommentar oder auf unsere E-Mail-Adresse podcast@backgescheid.de.
Genau, dann verabschieden wir uns nach Japan.
Ja, wir haben ja schon wieder eine Stunde voll, über eine Stunde.
Ja,
genau.
Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, sind wir wahrscheinlich irgendwo im Jepau unterwegs, hoffentlich.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Alles klar, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Tschüss.